Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen Michael Geis. Er wird uns heute durch die Liturgie führen. Lieber Michael, vielen Dank für deinen Dienst. Ebenso darf ich ganz herzlich begrüßen Mika Bernhard. Er wird uns heute an der Orgel begleiten. Ich glaube, es ist heute deine Premiere in Herzhausen. Ja, Mika Bernhard kommt hier aus dem Nachbarschaftshaus, aus Hommertshausen, und er bietet auch vor allem in Buchenau auch deine Dienste an. Ja, und heute ist er hier. Vielen Dank. Wir singen unser erstes Lied unter der Nummer 447. 447, 1 bis 3 und 7 bis 8.
Von meiner Zeit auch einen schönen guten Morgen. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wir beten gemeinsam den Psalm 150 im Gesangbuch unter der Nummer 758. Da der Psalm sehr kurz ist, beten wir den zusammen und wir beginnen und wir beenden ihn zusammen mit dem Kehrvers. Nummer 150. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja! Lobet Gott in uns. Lobet ihn in der Gäste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Psaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zwimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zwimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Kommt, lasset uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen Gott bekennen, was uns von ihm trennt. Jubeln, jauchzen, singen, beten. Wenn nur das Herz nicht so schwer wäre, die Hoffnung so klein, der Atem so kurz. Gott, in der Stille sagen wir dir, was uns niederdrückt. Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich. Erbarm dich über uns.
So spricht Gott. Es soll geschehen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott geht über dir auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Gott, hier sind wir, verschieden, vergnügt oder unsicher, aufgeregt oder gelassen. Sei du jetzt auch hier, in diesem Gottesdienst. Mache unsere Herzen weit. Dies bitten wir dich, dem die Engel jubeln und singen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt die erste Lesung.
Die Schriftlesung steht in Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 34. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben: Wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Wir singen das nächste Lied, 316, oder? 1 und 2.
Thank you.
Das Evangelium steht in Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen, wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt, ihr dürft bitten, was immer ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Gemeinsam mit der ganzen Christenheit wollen wir nun unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt 251, die Verse 1 bis 3.
Lass uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, große Städte haben etwas Imposantes. Egal in welche Großstadt wir fahren, können wir Großartiges erleben. London, Paris, New York oder auch Berlin. Jede Stadt hat ihren eigenen Charakter. In der einen Stadt ist das Geld zu Hause, so sagt man, in der anderen Kultur und Wissen und in der anderen steht an jeder Straßenecke eine Kirche. In den letzten Tagen durfte ich dieses Großstadt-Flair im Urlaub in Berlin erleben. Gerade in der Innenstadt hat sich viel getan. Neben dem großen Dom und der Museumsinsel wurde das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut. Auch ein Spaziergang in Richtung Brandenburger Tor ist einer Großstadt würdig. Wie muss es erst für den Apostel Paulus gewesen sein, als er die Stadt Athen betrat? Neben der Stadt Rom galt sie damals als ein anderes Zentrum, so eine Art Kulturhauptstadt der Antike. Hier waren die Musen zu Hause, also Theater, Dichtkunst. Es war eine Stadt der Kunst, der Literatur, aber auch des Glaubens. Die griechische Architektur breitete sich überall in der bekannten Welt aus. Wer schick und modern in der Antike bauen wollte, musste sich an der griechischen Architektur orientieren. Überreste dieser großen Architektur lassen sich noch erahnen. Das große Parthenon auf der Akropolis ist heute noch ein Schmuckstück der Kunst. Zwar mehr eine Ruine, aber erahnen kann man es noch. Auch die Hochliteratur war in Athen beheimatet. Große Redner, Philosophen und Denker gingen hier aus und ein. Da ist zum Beispiel Platon zu nennen, Sokrates, sein Lehrer oder auch der berühmte Politiker Perikles. Im ganzen Mittelmeerraum waren diese Namen bekannt. Das große Pendant Rom konnte hier nicht so stark glänzen. Neidisch schaute man auf die Kulturhauptstadt der Antike. Und religiös waren die Athener auch. Für ihre antiken Götter bauten sie die prächtigsten Tempel. So muss ungefähr die Stadt auf Paulus gewirkt haben. Wie so oft ging Paulus auf die jüdische Gemeinde zu. Hier suchte er Anknüpfungspunkte. Paulus war bestimmt von der Pracht dieser Stadt überwältigt. Aber er war auch zornig. Als Jude glaubte er nur an einen Gott. So viele Götterbilder auf einmal machte ihn zornig. Viele Streitgespräche musste er deswegen führen. Am Ende wurde er auf den Areopag, dem Hohen Rat der Stadt Athen, geschleppt, um Rechenschaft abzulegen. Doch das Erstaunliche ist, kein Zorn ist mehr in seinen Worten zu hören. Paulus möchte seine Zuhörer gewinnen, damit sie bis zum Ende zuhören. Da heißt es, Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Paulus lobt die Athener für ihre Frömmigkeit. Da fühlen sich die Zuhörer bestimmt geschmeichelt. Bei dieser Stelle ist mir bewusst geworden, dass der Ton die Musik macht. Möchte ich eine Offenheit in meinem Gegenüber erreichen, muss ich ihn, sie achten und wertschätzen. Kommt man allerdings mit dem verbalen Vorschlaghammer, verspielt man diese Offenheit. Und das wäre wirklich schade. So zügelt Paulus seinen Zorn und geht einen Schritt auf die Athener zu. Im nächsten Schritt seiner Rede macht er Gott als Schöpfer groß. Da heißt es, er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Diesen Schöpfer kann jeder Mensch bei sich selber wahrnehmen, so das Argument des Paulus. Dabei spielt hier aus meiner Sicht der Atem eine große Rolle. In der Bibel steht, dass Gott uns Menschen seinen göttlichen Atem einhauchte. Da lesen wir im ersten Buch Mose. Und uns damit seinen Stempel aufdrückte. Dieser Atem wird von Generation zu Generation weitergegeben und so trägt jeder Mensch etwas Göttliches in sich. Der göttliche Atem wird sozusagen weiter vererbt. Und das ist die Seele. Seele ist das Wort, das aus meiner Sicht noch lebendiger wirkt als Atem. Dieser Atem ist lebenswichtig für uns, rein physisch gesehen, weil wir die Luft zum Atmen brauchen, aber auch im übertragenen Sinne. Wir sagen ja auch die Seele mit den Gefühlen, es bedingt sich beides. Die Möglichkeit zu fühlen, zu denken und zu kommunizieren ist ein hochkomplexes wissenschaftliches Thema, welches unter keinen Umständen vereinfacht oder nur aus geistlicher Perspektive betrachtet werden sollte. Ich glaube aber, dass die Wissenschaft nur mit dem Material arbeiten kann, das sie von der Natur an die Hand bekommen hat. Und da komme ich an Gott nicht vorbei. Im jüdischen Glauben ist es verboten, den Gottesnamen auszusprechen. Der hebräische Name für Gott lautet, und hier nenne ich die Buchstaben, J-H-W-H. Und genau diese Laute sind für Juden tabu auszusprechen, also als Name, nicht die Buchstaben selbst. Sie umschreiben Gott mit vielen anderen Begriffen, wie zum Beispiel Adonai, das bedeutet mein Herr. Ein jüdischer Naturwissenschaftler und Rabbi vertritt die Theorie, dass die Juden und eigentlich alle Menschen die Bedeutung von J-H-W-H auch gar nicht aussprechen müssen. Vielmehr leben sie im ganz natürlichen Einatmen und Ausatmen. Das bedeutet, wir Menschen atmen den Namen Gottes ständig ein und aus. Wir können ohne J-H-W-H gar nicht leben. Er strömt in unseren Körper herein und wieder heraus. Buchstäblich vom ersten bis zum letzten Atemzug. Das ist zugegebenermaßen ein Ansatz, der alle Menschen vereinnahmt, auch die, die mit Gott gar nichts zu tun haben möchten. Aber Gott ist auch ihr Schöpfer und Gott liebt seine Geschöpfe. Bleiben wir beim Atem. Der sagt eine Menge über meine momentane Gefühlslage aus. Wenn ich ruhig und ausgeglichen bin, geht mein Atem gleichmäßig und flach. Bei Anstrengung, Erregung oder Stress wird die Atmung schneller. Ich finde diese Gedanken, dass eine gute Verbindung sind, was Paulus mit seinen beiden Aussagen meint. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und das alle andere schenkt. Und durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. So die Worte des Paulus. Durch den Atem, den er uns einhaucht und dadurch Leben schenkt, so nehme ich auch meinem Atem wieder anders wahr. Zum Schluss kommt Paulus auf Jesus Christus. Doch Paulus nennt hier nicht den Namen seines Retters. Paulus benutzt folgende Worte. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. An diesem Punkt scheiden sich nämlich die Geister. Als die einen Athener davon hörten, machten sie sich lustig, die anderen schlossen sich Paulus an, weil sie mehr davon hören wollten. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn wir durch unseren Atem mit Gott verbunden sind und damit mit dem Leben überhaupt, warum brauchen wir eine Auferstehung der Toten? Leider ist es so, dass alles in dieser Welt der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Alles wird vergehen. Selbst die Erde wird irgendwann ein Ende haben. Und Gott möchte doch, dass seine Geschöpfe liebt, eine ewige Beziehung zu seinen Geschöpfen haben. Mit Jesus macht er uns ein Angebot, ewiges Leben mit ihm. Paulus war in einer Stadt, die voller Tempel waren. Die Götter dieser Tempel ließen sich damals allerdings nie blicken. Sie hatten mit den Menschen nichts gemein. Und in den alten Epen, in den alten Geschichten, in der Ilias, der Kampf um Troja und der Odyssee, wo der Odysseus wieder in seine Heimat zurückkommt, meinten es diese Götter nicht gut mit den Menschen. Geschweige denn, dass einer als Mensch auf die Erde kommt. Das ist nur Jesus. Als Gott wurde er ganz Mensch und was Jesus erfahren hat, bietet Gott auch uns an. Mit ihm dürfen wir das Alte ablegen und das Neue anlegen. Wir dürfen am Ende eine Auferstehung der Toten erleben, die Jesus uns vorbereitet hat. Im Wochenspruch kommt dies auch sehr stark zum Ausdruck, 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und kommen wir zu Jesus, dann haben wir schon dieses Neue an uns. Und dieses Neue ist nicht der Vergänglichkeit preisgegeben. Aber diesen Schritt zu gehen, an einen Menschen zu glauben, der den Tod besiegt hat, war für manche Athener sehr schwierig. Selbst für die gottesfürchtigen Menschen war es nicht leicht, da sich so etwas aus ihrer Sicht, aus ihren Augen nicht noch nie ereignet hatte. Und auch für die Athener, die sich von den Göttern verabschiedet hatten und die den naturwissenschaftlichen Blick aufgesetzt hatten, ist ebenso schwierig, daran zu glauben. Im Kleinen begann diese neue Bewegung in Athen. Heute sind die Tempel Ruinen. Als ich in Athen einmal war, fiel mir aber etwas Besonderes auf. Es gab keine großen Kirchen oder Kathedralen, wie zum Beispiel in Rom mit dem St. Peter oder London St. Paul. Solche großen Kathedralen gibt es da nicht. Die kleinen Kirchen schmiegen sich wundervoll in das Altstadtbild ein. Und sie ergeben ein Bild. Sie gehören zusammen. So wie Jesus in seiner Gemeinde ist und wir mit ihm dadurch verbunden sind. Und wie Paulus sind wir heute auch Boten in dieser Welt. Und Paulus hat zwar große Spuren hinterlassen, aber auch kleine Spuren sind sichtbar, gerade für das große Auge Gottes. Doch erst das Gesamtbild ist entscheidend. Liebe Gemeinde, heute haben wir darüber gesprochen, dass Paulus in Athen war. Wichtig war heute, möchte ich in meinem Nächsten Offenheit für die Botschaft erreichen, dann achte und wertschätze ich ihn zunächst. Der zweite Punkt war, unser eigener Atem zeigt uns, dass wir stets mit Gott verbunden sind. Und das dritte, Jesus schafft Neues für uns. Die Vergänglichkeit hat ein Ende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir wollen uns erheben und ein Fürbittengebet beten. Wir möchten bei dir bleiben, du Gott des Lebens. Wir suchen nach Halt, nach der Kraft deines Wortes, nach dem Leben, das wir nur empfangen, wenn wir eingepflanzt sind in deinem Sohn, Jesus Christus, der Weinstock ist in deinem Weinberg. Gott des Lebens, du rufst uns täglich neu ins Leben als dein Bild und gibst uns die Aufgabe, deiner Fingerwerk zu bewahren. Wir bitten dich, hilf uns zu sein, wozu du uns berufen hast. Lass uns behutsam sein zu deiner Schöpfung, verantwortungsvoll bei unserer Hände Arbeit, zärtlich gegenüber den Menschen, die uns nahe sind, und liebevoll im Umgang mit uns selbst. Gott des Lebens, du gibst uns Leben in Fülle und mehr Güter, als wir brauchen. Wir bitten dich für die Menschen, denen es anders geht, denen das tägliche Brot fehlt, das Wasser zum Pflanzen, die saubere Luft zum Atmen. Wir bitten dich für die, denen verweigert wird, was doch zu jedem Leben gehört, die Möglichkeit zu lernen, der Raum zum Spielen und die Zeit zum Ruhen. Gott des Lebens, du lässt uns täglich wachsen und reifen, die wir von deiner Güte leben und von deiner Kraft gestärkt werden. Wir bitten dich, dass wir bei dir bleiben, dass wir uns nicht losreißen von dir, der Quelle unseres Lebens. Lass uns auch mitten im Alltag Zeit finden für die Stille und das Gebet, für das Hören auf deine Stimme. Darauf vertrauen wir und beten gemeinsam, was Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir singen jetzt zusammen das Lied Nummer 170.
Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Jetzt am Dienstag um 16.30 Uhr treffen sich die Konfirmanden zum Konfirmandenunterricht. Wir werden den Vorstellungsgottesdienst vorbereiten. Alle regelmäßigen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Herzliche Einladung auch zum Vorstellungsgottesdienst unserer diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr in der Auferstehungskirche Holzhausen. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Der Herr segne Geber und Gaben. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, weil sie bald ansteht und dass man sich vielleicht auch gegebenenfalls anmelden kann. Ende Mai, Anfang Juni findet der Jugendkirchentag statt, 2024. Der findet ja immer an anderen Orten in unserer Landeskirche statt, in diesem Jahr in Biedenkopf, vom 30. Mai bis zum 2.6. Wenn man sagt, man geht einzeln hin, dann kann man so auch hingehen bei den Tagen. Wenn man sich als Gruppe oder so anmelden möchte, kann man sich dort unter der Homepage anmelden, jugendkirchentag.de. Geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen.